Herzlich willkommen bei KFB Predigt Online. Wir wünschen dir Gottes Segen beim Hören. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder Kontakt suchst, dann melde dich einfach unter office@kf-bruchsal.de.
Ja, ich möchte euch alle ganz herzlich begrüßen zu unserem Gottesdienst heute Morgen an diesem Karfreitag. Und möchte mal so fragen, wie eure Woche bis heute so war, Montag bis heute. Arbeit, manche schöne Stunden erlebt, vielleicht manche Schwierigkeiten waren zu klären, aber heute seid ihr alle hier, gesund. Wir können diesen Gottesdienst feiern. Ich frage das aus einem Grund, weil es gab eine Woche, von der die Bibel berichtet, die außergewöhnlich schwer war. An die wir uns überhaupt nicht hineinversetzen können, eigentlich. Es heißt in Galater 4, Vers 4, als aber die Fülle der Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Und all das, was er gelebt hat, was er gelehrt hat, führte eigentlich auf diese eine Woche hin, die so entscheidend war. Und heute am Karfreitag, da erinnern wir uns, was so nach circa 33 Lebensjahren und nach 3 Jahren Dienst von Jesus dann passierte. Nämlich das, was Gott seit der Ewigkeit her beschlossen hatte. Und Jesus wusste damals, dass nun diese Stunde gekommen war. So hat er selber gesagt in Johannes 13, Vers 1. Als Jesus wusste, dass seine Stunde, auf die alles zugelaufen ist, gekommen war. Dann hat er seine Jünger zusammengeführt und hat sie gelehrt. Und er hat ihnen gesagt, er wird leiden. Aufgrund des Zornes Gottes über uns und unsere Sünden. Deine und meine. Und wir hoffen und beten jetzt für heute Morgen, dass das wirklich passiert, dass Gott uns an dieses Kreuz nochmal neu führt. Wir möchten jetzt diese Stunde, besser gesagt diese letzten Tage vor dem Kreuz miteinander, von Montag bis Freitag, was Jesus erlebt hat, nochmal mit ihm mitgehen und versuchen ein bisschen zu verstehen, was er getan hat. Dafür möchte ich jetzt beten. Jesus, ich bitte dich so sehr, dass du uns mit hineinnimmst in diese eine zentrale Woche. Nimm uns nochmal mit hinein, wie du das erlebt hast. Auch wenn 2000 Jahre dazwischen liegen, wir wollen ein bisschen mehr verstehen. Wir danken dir heute Morgen, dass wir als deine Kinder zusammenkommen können und uns erinnern an das, was geschehen ist, historisch, wirklich, in dieser Welt, weil du gekommen bist. Danken dir sehr für die Zeit, die jetzt vor uns liegt. Nimm uns mit hinein, leite uns durch deinen Heiligen Geist. Erklär uns Dinge, die wir von uns aus nicht wissen können. Und rede zu jedem Einzelnen von uns und hilf unseren Blick zu dir auszurichten. Amen. Das Thema für heute ist Chronik einer Woche. Ich glaube wirklich, dass wir eigentlich nie verstehen werden, was dieser Weg ans Kreuz für Jesus bedeutet hat, wie der Schöpfer des Lebens, der Geber des Lebens, sein Leben verliert und stirbt. Das werden wir nie verstehen, nie ganz. Aber weil die Bibel auch als Geschichtsbuch verstanden werden will, also mit historischen, nachprüfbaren Angaben und Anhaltspunkten, können wir den Weg ans Kreuz schon mitgehen und hoffen, dass Gott zu uns redet, uns das nochmal mehr erklärt. Und das wollen wir gemeinsam jetzt tun, an diesem Morgen. Dem einfach nachgehen, dem nachdenken, was in dieser Woche bis zum Karfreitag damals passierte. Um zu erkennen, was der Messias durchlebt hat. Es war genau das, was im Alten Testament bereits vorausgesagt wurde über ihn. Und ich möchte mit euch zu Beginn diesen Text lesen aus Jesaja 53. Wenn es möglich ist für euch, dann steht doch bitte auf, dass wir das zusammen hören aus dem Wort Gottes. Er war verachtet und von den Menschen verlassen. Ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen, und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe, wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg. Aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern. Und er tat seinen Mund nicht auf. Nähern wir uns gemeinsam dieser heiligen, besonderen Liebe, indem wir den Weg, den Jesus in dieser Woche gegangen ist, mitgehen. Dass wir auch die verschiedenen Begegnungen miterleben, die er hatte bis zu Karfreitag. Nach dem Bericht der Evangelisten, also besonders bei Johannes, war Jesus in seiner öffentlichen Wirksamkeit dreimal in Jerusalem. Nachdem er alle drei Provinzen in Judäa, Galiläa und Perea durchzogen hatte, konnte kein Mensch in Israel mehr im Zweifel über das sein, was Jesus wollte und behauptet hat zu sein. Jeder hatte Gelegenheit, sich sein eigenes Urteil über Jesus zu bilden. Es war alles gesagt. Die Zeit war auch für das Volk gekommen, um eine Entscheidung zu treffen. Seine Stunde war gekommen. Und daher beschließt Jesus, seinen nächsten Schritt wieder in größerer Öffentlichkeit zu gehen. Auch auf Seiten seiner Feinde drängt nun alles auf eine endgültige Entscheidung. Jesus war mit seinem Anspruch, vom Himmel gekommen zu sein, untragbar geworden. Die letzte große Provokation war die Auferweckung des Lazarus gewesen. Je stärker sich das Volk nun auf Jesus einließ, desto stärker wurden die Ältesten des Volkes in ihrem Hass und ihren Aktionen gegen Jesus motiviert. Denn sie würden sonst ihren Einfluss und ihre Macht verlieren. Die Lage hat sich auch deshalb so zugespitzt, weil das Passafest vor der Tür steht und viele nun Jesus sehen und hören wollen. Man konnte es kaum erwarten, den Mann zu erleben, der im Nachbardorf einen Toten auferweckt hatte. Die Erwartung ist aufs Höchste angespannt. Wenn das eintreten würde, dass alle Jesus zujubeln und ihn als Führer anerkennen würden, dann ist es mit dem Einfluss der höchsten Juden vorbei. Deshalb müssen sie alles unternehmen, Jesus zu eliminieren. Es gilt, keine Zeit zu verlieren und unverzüglich zu handeln.
In der dringend zusammengerufenen Sitzung des Stadtrats sagt der hohe Priester Kaiphas sein berühmtes Wort, das allgemeine Zustimmung fand. Besser einer stirbt für das Volk, als eine ganze Nation kommt um. Die Strategie war klug. Man will verhindern, dass Jesus auf das Fest kommt, und man will einen gewaltsamen Eingriff vor dem Passa vermeiden. Aus diesem Grund lassen die Obersten bekannt geben, dass Jesus strafrechtlich verfolgt wird und dass jeder, der von seinem Aufenthaltsort weiß, den Behörden Bescheid zu geben habe. Diese Einschüchterung hatte den Sinn, den Aufenthalt Jesu auf dem Fest zu verhindern. Der Plan scheint zu gelingen, Jesus zu isolieren. Niemand wagt ein Wort für ihn einzulegen. Von seinen Jüngern hört und sieht man nichts. Jesus selbst ist scheinbar spurlos verschwunden. Und doch haben sich die Ratsherren gründlich verrechnet. Denn alle Erwartung im Volk ist nach wie vor ganz auf Jesus gerichtet. Alle wollen ihn sehen. Das Volk wartet seit Jahrhunderten auf den Messias. Kommt er oder kommt er nicht? Dass Jesus trotz des Angriffs der Pharisäer den Mut hat, mitten in die Höhle des Löwen nach Jerusalem zu kommen, damit hatten die Obersten nicht gerechnet.
Gottes Herrlichkeit zeigt sich oft darin, dass er Wege geht, die für uns nur schwer nachzuvollziehen sind. Am Montag Jesus wanderte an diesem Montag durch die Wüste nach Bethanien hinauf. Dort hatte ihn Maria im Haus des Simon gesalbt. Jesus geht dann weiter nach Jerusalem und die Massen strömen zusammen. Es spricht sich schnell herum, sodass eine gespannte Erwartung Jerusalem erfüllt, als Jesus dort einzieht. Mit Begeisterung empfängt das Volk, das seine Wunder und Wohltaten erfahren hat, den Retter, den König Israels. Hosianna, rufen sie ihm zu. Während das Volk jubelt, stehen die Pharisäer mit finsteren Mienen am Wegrand. Ihr ganzer Plan der Isolation scheint zerstört zu sein. Doch Jesus sieht mehr als die tanzende und jubelnde Masse. Er spricht vom Sterben und dass seine Seele erschüttert ist. Er weint. Er weint über Jerusalem. Er weiß, was ihn erwartet. Und er wird die Erwartung, dass er die Macht übernehmen wird, nicht erfüllen. Jetzt noch nicht. Er bleibt die nächsten Tage in Jerusalem.
Dienstag. Jesus geht in den Tempel und ist wieder mal wütend über die Menschen, die nichts anderes zu tun hatten, als den Tempel zu missbrauchen, für ihren Profit. Er räumt im Tempel auf, lehrt das Volk und, wie so oft, heilt er viele Menschen. Als das wieder Begeisterung für Jesus beim Volk auslöst und die Menschen ihn Sohn Davids nennen, da entflammt erneut der Konflikt mit der geistlichen Führung. Hörst du, was die rufen? Sag dem Volk, dass es damit aufhören soll. Jesus antwortet: Habt ihr nicht gelesen, was in den heiligen Schriften steht? Du, Gott, sorgst dafür, dass die Unmündigen und die kleinen Kinder dich preisen. Damit lässt er sie stehen, geht aus der Stadt hinaus und übernachtet in Bethanien.
Der Mittwoch. Am Mittwochmorgen. Es gibt an diesem Tag nur ein Thema: Jesus und das, was er getan hatte. Der Jüngling von Nain wurde auferweckt und auch die Tochter des Jairus und dann noch Lazarus. Das sind die am meisten interviewten Menschen. Alle verweisen nur auf einen, der vorgestern in einem triumphalen Einzug in die Stadt gekommen war. Es war Jesus, der diese Wunder getan hat. Am Mittwochnachmittag. Jesus hat wieder mal harte Auseinandersetzungen mit der geistlichen Führung, die ihn enorm mit ihren Fangfragen herausgefordert hatten. Und dann noch der Mittwochabend. Jesus spricht über das Ende der Welt mit seinen Jüngern. Er zeigt ihnen die Konsequenzen dessen, was jetzt passieren wird, weil Israel ihn als Messias ablehnen wird. Er sagt ihnen, seinen Jüngern, dass Gott seine Geschichte in dieser Welt mit einem anderen Volk weiterschreiben wird, mit der Gemeinde, vorerst. Aber auch, dass er eines Tages mit Macht wiederkommt für sein Volk Israel und es rettet.
Donnerstag. Gegen Abend kommt Jesus wieder in die Stadt. Seine Jünger, außer Petrus und Johannes, sind bei ihm und gehen mit ihm zu dem ausgemachten Haus, dem sogenannten Obersaal, wo sie auf einer Außentreppe auf das Dach steigen, um das Passamahl mit ihm zu feiern. Interna, nur die Jünger, die glauben, versammelt Jesus um sich, um mit ihnen zu reden, wie es nun weitergehen wird. Hier mieten sie einen Raum an, den sie wahrscheinlich in den kommenden Tagen, vielleicht sogar in den nächsten Wochen noch öfter nutzen werden. Es liegt eine heilige Spannung in diesem Raum, die die gesamte Atmosphäre prägt. Während es draußen schnell dunkel wird und der Lärm in den Straßen abebbt, gehen die Jünger hinein in den Obersaal, der mit Polstern schön hergerichtet ist, um mit Jesus Gemeinschaft zu erleben bei einem Abendessen. Für alle irritierend ist, dass Jesus als der Höchste ihnen dient und ihnen die Füße wäscht, was damals üblicherweise die Sklaven taten. Üblich war, dass man sich, nachdem man von der Straße ins Haus ging, die Füße wäscht. Nicht üblich war, dass ein Herr diesen Dienst tut. Jesus aber tat das, um ihnen ein Gleichnis und ein Vorbild zu geben. Etwas später am Abend und erst nachdem Judas aus dem internen Kreis verschwunden war, ist Jesus frei, etwas weiteres Eigenartiges zu tun. Er beendet das Passa und ersetzt es durch das Abendmahl. Das Passamahl erinnerte eigentlich an die Befreiung Israels aus der Knechtschaft Ägyptens und war das wichtigste Fest der Juden. Der Tisch ist festlich gedeckt und es herrscht eine Atmosphäre der Freude. Es wird viel gesungen und gebetet, unter anderem die Psalmen 113 bis 118. Während dieser Zeit werden 5 kleine Kelche bereitgehalten. Aus 4 davon wurde getrunken. Der 5. ist der schönste Kelch im ganzen Haus. Er ist für den Vorboten des Messias reserviert.
Und nun macht Jesus etwas sehr Eigenartiges. Er verdeutlicht seinen Jüngern durch eine symbolhafte Handlung in einem Gleichnis das, was er für sie und alle, die ihm der Vater noch geben wird, tun wird. Das Passa wird zu einem klaren Hinweis auf ihn als das Lamm Gottes. Wir haben das hier vorbereitet. Jesus hat dann an diesem Abend das Brot genommen, seine dünne, knusprige Scheibe. Er hat dafür gedankt, wie immer. Und dann bricht er dieses Brot und sagt seinen Jüngern diesen Satz: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Wir wollen das miteinander feiern, jetzt an diesem am Vormittag. Was Jesus damals mit seinen Jüngern das erste Mal feierte, das Abendmahl. Wir lassen das Brot rumgehen und jeder, der möchte, kann es nehmen. Jeder, der zu ihm gehört, ist berechtigt, teilzuhaben an dem, was er für uns getan hat. Währenddessen singen wir die 2. Strophe von dem Lied. Und so danken wir dir für den Leib, den du gegeben hast, deinen Leib. Du bist Mensch geworden, um für uns sterben zu können. Wir danken dir für den Preis, den du bereit warst zu zahlen, am Kreuz für uns, dass wir heute uns erinnern können, weil wir Beziehung zu dir haben, dass du uns erinnerst an dein Leiden. Danke dafür. Amen. Und dann nimmt Jesus an diesem Abend auch den Becher und gießt da den Wein hinein und sagt, ich sage es mit meinen Worten, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Also so wie ihr den Kelch immer an das Gedenken der Befreiung aus Ägypten getrunken habt, so wisst ab jetzt, dass die größte Errettung aus der Macht der Finsternis und Knechtschaft der Sünde durch mein Blut geschieht. Erinnert euch daran. Das wahre Passahlamm bin ich selbst. Und das Mahl, das ich jetzt einsetze im Hinblick auf meinen Opfertod, morgen, so hat er ja gesagt, am Donnerstag, das sollt ihr fortan im Gedächtnis halten. Das tun wir heute, 2000 Jahre später. Jesus, wir danken dir für dein Blut, das geflossen ist. Dass du den Kelch des Zorns getrunken hast, damit er an uns vorübergeht. Wir verstehen das nicht, wie du als Gott so einen Weg gehen konntest. Wir lesen in deinem Wort davon und deswegen glauben wir, dass es wahr ist. Wir wollen dir heute Morgen dafür danken. Amen.
So wird den Jüngern wieder nahegebracht, dass Jesus das wahre Passahlamm ist. Was Johannes der Täufer vorausgesagt hat, das bekräftigt Jesus selbst und das wird von seinen Jüngern seither bekannt und gepredigt. Er ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Mitten im Passamahl erklärt er seinen Jüngern die ganze Bedeutung seines Weges. Das letzte Passa, das er mit ihnen feiert, wird zum ersten Abendmahl der Gemeinde. Jesus selbst bezieht Brot und Kelch auf sich und setzt so einen neuen Bund ein, der bis heute gilt.
Gemeinsam an dem Tisch sind.
Während dieser Feier sprach Jesus seine letzten Worte, die uns im Johannesevangelium als seine Abschiedsreden überliefert sind und mit dem hohepriesterlichen Gebet enden. Dann überschlagen sich die Ereignisse am späten Donnerstagabend bis in den frühen Freitagmorgen hinein. Gethsemane, Gefangennahme und dann Der Freitagmorgen. Karfreitag. Also der Tag heute. Gehen wir weiter mit, den Weg ans Kreuz. Das ist jetzt nur noch ein Weg von wenigen Stunden. Schon kurz nach Sonnenaufgang hat Kaiphas eine vollzählige Sitzung des Hohen Rates in den Amtssaal am Tempelplatz einberufen, den Sanhedrin. Eine lange Verhandlung war nicht mehr nötig. Das Todesurteil war in der Nacht ja schon gesprochen worden und braucht nur noch einmal am folgenden Tag bestätigt zu werden. Als man Jesus hereinführt, sieht er in die 71 Gesichter seiner Feinde. Priester und Pharisäer, deren Habsucht er öffentlich angeprangert, Schriftgelehrte, deren Heuchelei und Unwissenheit er bloßgestellt, und Sadduzäer, deren hohlen Freisinn er angeklagt hatte. Nachdem der hohe Priester die Frage von gestern noch einmal wiederholt, ob Jesus wirklich der Sohn Gottes sei, der Messias, und Jesus wie gestern geantwortet hat, war die Sache erledigt. Du bleibst also dabei, dass du der Sohn Gottes bist? Jesus antwortet, ja, ich bin es. Und mit diesen Worten war das Todesurteil rechtskräftig.
Nun erhebt sich die ganze Ratsversammlung und führt Jesus zu Pilatus. Eilig geht der Menschenzug in Richtung der Oberstadt zum Prätorium, dem Amtssitz des Pilatus. Es ist so zwischen 7 und 8 Uhr morgens, da haben die meisten von uns noch geschlafen. Normalerweise beginnt der Gerichtstermin erst um 9 Uhr, aber heute hat man keine Zeit zu verlieren und war froh, einen frühen Termin bekommen zu haben.
Verhör durch Pilatus. Es gab einen Platz vor dem Prachtbau, der mit Marmor belegt war und Hochpflaster Gabbata genannt wurde. Hier wurde, wie Josephus erzählt, der Richterstuhl aufgestellt, wenn der Statthalter Recht sprechen sollte. Die Ratsherren bleiben an diesem Morgen draußen, da sie sich nach jüdischem Gesetz vor dem Fest nicht durch das Betreten eines heidnischen Hauses verunreinigen wollen. Jesus wird hineingeführt.
Als Pilatus kommt, lässt er den Angeklagten erst einmal stehen und geht an ihm vorbei, nach draußen, um die Anklage der Juden zu hören. Die Juden sind sich ihrer Sache so sicher, dass sie gar nicht erst den Versuch einer Anklagebeschreibung machen, sondern nur sagen, wenn dieser nicht ein Verbrecher wäre, dann hätten wir ihn dir wohl nicht vorbeigeschickt. In Ordnung, sagt Pilatus, der den Fall schnell los sein wollte. Dann bestraft ihr ihn nach euren Gesetzen, denn ihr habt ja genügend Strafmittel zur Hand. Er hat den Tod verdient, schreien sie. Dann bringen sie Anschuldigungen vor, die lächerlich und unhaltbar sind. Sie bezichtigen Jesus des Aufruhrs gegen den Kaiser. Mit einer infamen Lüge zwingen sie Pilatus, sich doch der Sache anzunehmen. Er verbietet dem Kaiser, Steuern zu zahlen. Obwohl Jesus gerade vorher öffentlich etwas anderes gesagt hat, wagen sie es, in aller Öffentlichkeit zu lügen. So muss sich Pilatus aufmachen, den Angeklagten zu hören. Bist du wirklich der König der Juden? Fragt er ihn. Auf die Gegenfrage Jesu, ob er das aus sich selbst fragt oder von den Juden gehört hat, wird Pilatus mürrisch und sagt, natürlich haben mir das die Juden erzählt. Ja, antwortet Jesus, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre es von hier, hätten meine Diener für mich gekämpft. Aber so ist es nicht von hier. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Ach, was ist schon Wahrheit, antwortet Pilatus und geht hinaus und verkündet zum ersten Mal, ich finde keinerlei Schuld an ihm. So schnell lassen sich die Obersten aber nicht abwimmeln. Sie erklären, nein, der wiegelt das ganze Volk auf, von Galiläa bis hierher. Und als Pilatus das Stichwort Galiläa hört, sieht er nun doch eine Möglichkeit, den Fall Jesus loszuwerden. Er sagt, für Galiläa? Für Galiläa ist Herodes zuständig. Und weil der sich gerade auch in der Stadt aufhält, schickt er Jesus zu ihm mit der Bitte, sich der Sache anzunehmen. Herodes ist hocherfreut, hatte doch endlich einmal die Gelegenheit, Jesus persönlich kennenzulernen.
Herodes, der jüdische Fürst, der unter römischer Oberheit über Galiläa und das Ostjordanland Perea regiert, war ein Sohn des alten Herodes des Großen, einem der größten Diktatoren und Scheusale der Weltgeschichte. Als Jesus aber auf seine vielen Fragen nicht eine einzige Antwort gibt, verspottet er ihn, hängt ihm einen weißen glänzenden Mantel um, wie ihn jüdische Könige und römische Fürsten bei großen Gelegenheiten trugen, und schickt ihn wieder zu Pilatus zurück. Dem Hohen Rat ist die Sache äußerst unangenehm, da er nun wieder mit Jesus durch die halbe Stadt zurückgehen musste. So kann die Verurteilung Jesu nicht geheim gehalten werden, wie es sich die Obersten erhofft hatten.
Also ein zweites Verhör vor Pilatus. Mittlerweile hat sich viel Volk der Anklagegesellschaft angeschlossen. Dennoch liegen für Jesus die Dinge eigentlich günstig. Beide hohen Repräsentanten, die höchsten Richter des Landes, haben Jesus für nicht schuldig erklärt. Die hohen Priester erkennen die Gefahr. Jetzt wird es eng für sie und sie stehen davor, dass ihre Pläne scheitern. Als Pilatus sich auf den Richterstuhl setzt, da sagt er noch einmal, dass er keine Schuld an diesem Mann findet. Da er aber die Hartnäckigkeit der Juden kannte und nun wieder erlebt, wie sie schreien, dass Jesus unbedingt sterben muss, da wählt dieser charakterschwache Mensch Pilatus einen Mittelweg, indem er ihnen einen Tausch anbietet, von dem er erhofft, Jesus frei zu bekommen. Es gab die Gepflogenheit, am Passa einen Verurteilten freizugeben. Wen wollt ihr, Barabbas oder Jesus? Doch er hatte nicht damit gerechnet, dass die Stimmen, die vor einigen Tagen noch Hosianna riefen, nun so einstimmig schrien, nicht diesen, sondern Barabbas. Barabbas aber war ein Verbrecher. Pilatus sagt, ich lasse Jesus geißeln und dann könnt ihr ihn haben. Damit versucht er noch einmal, Jesus frei zu bekommen. Sie aber rufen, lass Barabbas frei. Dann erst gibt er nach. Die Wache führt Jesus in die Folterkammer, wo Jesus übel zugerichtet wird. Die Soldaten binden ihn vornüber an einen Pfahl und foltern und geißeln ihn. Ein erster Schlag mit der Geißel schlägt ihm den Rücken auf. Als sie fertig sind, drücken sie ihm eine Dornenkrone auf den Kopf und schlagen ihn. Da lässt die Frau des Pilatus ihrem Mann durch einen Diener sagen, lass die Hände von diesem Gerechten. Seinetwegen hatte ich die letzte Nacht einen schrecklichen Traum. Doch es ist zu spät. Noch einmal versucht es Pilatus, er führt Jesus heraus und ruft in die Menge hinein, da, seht ihn euch an, den Menschen. Mit anderen Worten, der ist harmlos. Doch die Menge, mittlerweile von den Ratsherren weiter aufgestachelt, schreit ihn nieder, kreuzige, kreuzige ihn. Am Montag riefen alle noch, Hosianna, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Heute am Freitag, kreuzige ihn. Pilatus bleibt keine andere Wahl. Zum letzten Mal sagt er, ich finde keine Schuld an ihm. Dann nimmt er eine Schüssel mit Wasser und wäscht in einem theatralischen Akt seine Hände in Unschuld. Jesus lässt er abführen. Barabbas, der Mörder, wird freigelassen.
Dann ist er auf dem Weg von Gabatha nach Golgatha. Mittlerweile ist es zwischen 9 und 10 Uhr. Die lärmende Menge setzt sich in Bewegung. Vorne sieht man drei Verurteilte, einer davon ist Jesus. Die zwei anderen tragen ihre Kreuzesbalken selber. Jesus, von dem nervenanspannenden Kampf in Gethsemane, den zwei nächtlichen Verhören mit all den Torturen, den vier weiteren Verhören heute Morgen und der schrecklichen Geißelung entkräftet, kann sein Kreuz nicht lange selbst tragen. Da zwingen sie einen gewissen Simon von Kyren, der gerade vom Feld kommt, einen stämmigen Mann, ihm das Kreuz abzunehmen. Als sie auf dem Hügel Golgatha ankommen, werden die drei Kreuze auf die Erde gelegt, um die Verurteilten darauf zu befestigen. Nachdem man ihnen die Kleider ausgezogen hat, werden sie an die Kreuze genagelt und dann mitsamt dem Kreuz aufgerichtet. Die Kreuzigung war eine der schrecklichsten Todesarten überhaupt. Die Nägel wurden durch die Knochen der Handwurzeln oder Unterarme getrieben, wo sie so schnell nicht ausreißen konnten. Die Füße wurden auf ein kleines, angenageltes Brett gesetzt, wo sie sich aufstützen konnten und so die Qual verlängerten. Die Kreuzigung sollte ein Höchstmaß an Grausamkeit sicherstellen. Sehnen, Muskeln, Lunge und Herz wurden aufs Äußerste angespannt. Ein Gekreuzigter litt ständig Durst. Die Schmerzen konnten ihn wahnsinnig machen. Manche fielen in Ohnmacht. Der Kopf drohte zu platzen, die Atemnot war unerträglich. Oben am Kreuz war eine Tafel mit der Aufschrift der Urteilsbegründung angebracht. Sie wurde in den drei wichtigsten Sprachen abgefasst. Lateinisch als offizielle Amtssprache der Römer, auf Griechisch der Umgangssprache des Ostteils des Römischen Reichs und in Hebräisch der Landessprache der Juden. Und in all diesen Sprachen war jetzt zu lesen: Dies ist Jesus, der König der Juden, für alle Nationen sichtbar. Die geistliche Führung der Juden wollte das verhindern. Es solle nur dastehen, dass Jesus behauptet hat, König der Juden zu sein. Aber es stand auf dieser Tafel: Dies ist Jesus, der König der Juden. Es ist so, als hätte es Gott an dieses Kreuz geschrieben.
Das Sterben und der Tod von Jesus. Während Jesus mit dem Tod ringt, versammeln sich die schaulustigen Massen und gaffen und machen ihre Witze. Wenn du Gottes Sohn bist, steig herab vom Kreuz. Andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Wenn Gott ihn liebt, wenn Gott für ihn ist, dann rette er ihn jetzt. Das waren schon immer die entscheidenden Fragen. War Jesus Gottes Sohn? Darum kreiste alles. Das, was man aber jetzt hier sieht, kann einfach nicht sein, wenn er wirklich der Messias sein sollte. Solch eine Ohnmacht, wie sie jetzt zu sehen ist, widerspricht der Macht des Messias. Was wäre das auch für ein Gott, der seinen eigenen Sohn so sterben lässt? Um den Gehängten die Qual zu erleichtern, hatte man einen Betäubungstrank aus Weihrauch mit Myrrhe, den man ihnen zu trinken gab. Aber Jesus lehnte ab. Er stirbt nicht umnebelt, sondern bei klarem Bewusstsein. Während manche Gekreuzigten wahnsinnig wurden, fluchten oder ohrenbetäubend schrien oder in einen Dämmerzustand verfielen, bleibt Jesus bis zuletzt bei klarem Verstand und vollem Bewusstsein. Und so werden uns seine letzten Worte im Evangelium überliefert.
Nimmt man alle Evangelien zusammen, so sind uns 7 Worte Jesus überliefert. Das erste: Matthäus und Markus berichten den Schrei: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Lukas überliefert darüber hinaus weitere Worte: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Dem Verbrecher, der rechts von ihm gekreuzigt wird, verspricht Jesus: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Johannes berichtet noch, wie Jesus sich um seine Mutter kümmert und sagt: Frau, siehe, das ist dein Sohn. Und zu seinem Jünger Johannes sagt er: Siehe, das ist deine Mutter. Kurz vor seinem Tod ruft Jesus noch: Mich dürstet. Mit dem Ausruf: Es ist vollbracht oder es ist alles bezahlt, vollendet Jesus sein Werk. Den letzten Ausruf, den auch Matthäus und Markus berichten, zitiert Lukas: Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Karfreitag leitet sich ab von dem altdeutschen Wort Kara, Kummer, Trauer, Klage. Denken wir uns nicht zu sehr hinein, wie tief das Leiden Jesu war. Das können wir nicht. Wir werden es nie verstehen, wie der Ewige, der aus der Herrlichkeit kam, diesen Weg erlebte. Aber klagen wir über unseren Zustand, der ihn veranlasste, das zu tun.
Welch ein Ort, wo Gnade herrscht und nie vergeht. Welch ein Ort.
Der Tod Jesu tritt gegen 15 Uhr in das Leben dessen ein, der allem Leben gegeben hat. Dem Schöpfer und Erhalter aller Dinge. Und genau zu der Zeit, als im nahen Tempel die Lämmer für das Passafest geschlachtet werden, stirbt das Lamm Gottes, das zur Weltsünde trägt. Der Retter der Welt, der Sohn Gottes am Kreuz. Und gleichzeitig geschehen außerordentliche Dinge. Schon seit 12 Uhr liegt eine starke Dunkelheit über dem Land. Der schwere Vorhang im Tempel, der das Heilige vom Allerheiligsten trennt, reißt von oben bis unten durch. Ein bemerkenswertes Ereignis, das auch von außerbiblischen Quellen belegt wird. Außerdem ereignet sich ein Erdbeben in der Stadt, durch das Gräber geöffnet wurden, aus denen nach der Auferstehung Jesu Heilige hervorgehen. Ein römischer Hauptmann und die, die mit ihm Jesus bewachten, fürchten sich sehr und der Hauptmann ruft aus: Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen.
Nach dem Tod musste schnell gehandelt werden. Am Freitagabend bei Sonnenuntergang brach der Sabbat an, der darüber hinaus noch der Beginn des Passafests war. Alle Leichen mussten schnell beerdigt werden, damit das Land nicht verunreinigt würde. Aus diesem Grund gehen die jüdischen Führer mit der Bitte zu Pilatus, den Gekreuzigten die Beine brechen zu dürfen, damit sie schneller sterben. Als die Soldaten nach dem Zertrümmern der Beine der beiden Mitgekreuzigten zu Jesus kommen, war dieser schon tot. Um ganz sicher zu sein, sticht einer mit einer Lanze in die Seite Jesu.
Die Grablegung. Inzwischen hat ein Ratsherr mit Namen Josef von Arimathia Pilatus gebeten, den Leib Jesu abnehmen und bestatten zu dürfen. Er war ein Jünger des Nazareners, hatte sich aber aus Furcht vor den Juden nicht öffentlich zu ihm bekannt, aber jetzt tut er es. Zusammen mit Nikodemus, einem weiteren Mitglied des Hohen Rats, nimmt er den Leichnam Jesu vom Kreuz. Die wertvollen Spezereien hatten sie schon dabei, um Jesus mit Hilfe der Frauen nach jüdischer Sitte zu balsamieren und zu bestatten. Vorsichtig nehmen sie den Leichnam vom Kreuz ab. Die Frauen, die dabei sind, waschen ihm das Blut vom Angesicht und von den Wunden. Dann balsamieren sie ihn provisorisch mit wohlriechenden Ölen und wickeln ihn in ein Leintuch. Der Kopf wird mit einem eigenen Tuch umwickelt. Da die Arbeit am Sabbat verboten war, muss die richtige, ausführliche Behandlung des Leichnams bis zum Tag nach dem Sabbat verschoben werden. Josef von Arimathia hatte sich das Felsengrab schlagen lassen, in dem noch nie jemand gelegen ist. Und dorthin tragen sie jetzt Jesus. Sicher ist es der schwerste Augenblick für die Frauen und die Männer, die Jesus so diesen letzten Dienst erwiesen. Da bis nach dem Passafest nichts weiter zu tun war, gehen sie nach Hause oder auch zurück in den Obersaal, allein mit ihrem Leid, ihren Zweifeln, ihren Fragen und ihrer Angst.
Inzwischen sind die hohen Priester und Pharisäer wieder in der Stadt, wo sie überhaupt nicht zur Ruhe kommen. Gerüchte gehen umher, Judas sagt, man habe sich erhängt. Der Vorhang im Tempel sei zerrissen und zwar genau zur Todesstunde Jesu. Der todbringende Blick in das Allerheiligste sei frei gewesen. Jesus war mit einem Siegesruf gestorben. Das alles macht sie unruhig und ängstigt sie. Der Tod dieses Jesus war anders als alle anderen. Sollte er wirklich wiederkommen, auferstehen? Nein, absurd. Aber zur Sicherheit braucht man Wachen, damit nicht seine Jünger kommen, ihn stehlen und hinterher verkünden, er sei auferstanden und lebe. Dann wäre die letzte Verführung schlimmer als die erste. So reden sie vor Pilatus und dieser gab ihnen, was sie brauchten. Eine Wache, die das versiegelte Gartengrab bewachte. Aber auch bei den Jüngern selbst war ab diesem Karfreitag eine tiefe Verunsicherung. War das das Ende? 3 Jahre umsonst gehofft? Geglaubt, erwartet, alle zogen sich zurück.
Deine Gnade reicht aus, ist mehr als ich brauch. Deinem Wort vertraue ich.
Schaut aus, alles, was wir heute vor allen Dingen am Karfreitag sehen, ist ja das, was hier im Abendmahl symbolisiert wird. Er hat den Kelch des Zorns Gottes getrunken. Wirklich, real. Mit seinem Leben, mit seinem Blut hat er bezahlt, dass der Zorn Gottes an uns vorübergehen kann und Gott bei all dem dennoch gerecht ist. Jesus hat gebetet: Vater, willst du so, nimm diesen Kelch von mir, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und der Wille des Vaters ist geschehen in der Geschichte, in Raum und Zeit. Ich weiß nicht, aber vielleicht können wir heute und auch morgen noch nicht schon an Ostersonntag denken, sondern einfach mal da verharren, sondern in diesen Tagen einfach mal bei dem Leiden und Sterben Jesu bleiben. Mehr erstmal darüber nachdenken. Denn die Jünger mussten das damals auch. Was ist jetzt los? Was ist hier passiert? Wir wissen es natürlich. Wir schauen ja zurück. Und dennoch, lass uns das nochmal sehr bewusst wahrnehmen, sein Leiden. Der Ostermorgen wird ja kommen und daran denken wir aber erst in 2 Tagen. Lass uns heute und morgen an sein Leiden denken. Nochmal das verinnerlichen, wie der Weg war. Das Abendmahl erinnert uns an sein Leiden. Dafür stehen die Symbole, nicht für den Sieg. Aber dann, und dazu möchte ich euch schon einladen, wir feiern natürlich auch die Auferstehung. Das wird ein Tag. Da werden wir uns dann dran erinnern. Der Ostermorgen wird kommen und daran denken wir dann in 2 Tagen, wenn wir wieder hier zusammen sind. Und dazu möchte ich euch schon herzlich einladen. Dann wollen wir genauso wie jetzt auch diesem einzigen Tag mal nachgehen, diesen vielen Ereignissen, die an einem Tag passiert sind. Thema ist dann Chronik eines Tages, was das so ausgelöst hat. Und wäre schön, wenn wir uns dann wieder hier sehen mit dem Highlight der Woche, die dann alles verändert hat, auch für uns bis heute. Ich habe jetzt nicht direkt ein Segenswort an euch, sondern eher so einen Leitfaden für uns für die kommenden 2 Tage, das euch begleiten soll in euren Gedanken, bevor wir jetzt gleich das Schlusslied singen. Ich lese es euch vor aus 2. Korinther 5, Vers 21. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht.